ich gebe jetzt ab an Daria. Mhm.
Dann machen wir jetzt mit der Sozialpolitik weiter.
Ja.
Die SPD hat mal von sich behauptet, dass das diesjährige Wahlprogramm das queerste Wahlprogramm ist.
Das was?
Das queerste.
Das queerste, ach so, ja.
Was die SPD je hatte. Wie genau möchte sich ihre Partei denn für queere Menschen einsetzen?
Also der Satz trifft zu, weil das in den Jahren vorher auch noch gar nicht so Thema war. Und das ist, läuft unter dem Motto Leben und Leben lassen. Keine Benachteiligung, wer, sagen wir mal, unter dieser Begrifflichkeit fällt. Und das ist sehr schwierig. Mit dem Koalitionspartner, ich sage mal, politischen Lebensabschnittsgefährten, die Debatte zu führen, ist super schwierig. Das hat auch was mit der Adoption von Kindern in homosexuellen Ehen zu tun. Also diese ganze Thematik, da sind die Auffassungen schon sehr, sehr alt hergebracht. Und es geht einfach um eine Gleichstellung und eine Verhinderung von Diskriminierung. Und das ist okay, aber da sind wir leider noch nicht am Ziel. Da fehlt uns im Moment der Partner für diese Thematik.
Aber was für Maßnahmen wollen Sie denn machen?
Naja, es gibt in beruflichen Bereichen, bei Ausschreibungen, also zum Beispiel bei Bewerbungsunterlagen, männlich, weiblich, D, das war früher auch nicht. Ne? Das zum Beispiel nicht geschlechtsspezifisch. Früher musste man ja noch für kämpfen, dass überhaupt Frauen drin standen. So, jetzt haben wir drei verschiedene. Dass es egal ist, wer wohin gehört sozusagen, sondern dass es einfach selbstverständlich ist. Das ist kein Extra. Das ist einfach selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit von Menschen, die etwas anders sind, diese ist noch lange nicht bei jedem angekommen. Und das hat was in sozialen Bereichen zu tun, das hat was mit Erbschaftsrecht zu tun, das hat was, also es ist, man kann nicht sagen, wir machen ein Gesetz und dann ist das alles gut. Hat auch viel damit zu tun, dass sich dieses Empfinden in der ganzen Bevölkerung umsetzen muss. Genauso wie gehe ich mit Menschen mit Einschränkungen um. Genauso wie, was bei vielen einem üblichen Bild offensichtlich nicht entspricht. Und geht da schon los, wie ziehe ich mich an und wo gehöre ich mich? Der Punkt zum Beispiel, was auch in der Debatte ist, wie geschlechtlich. Wenn Kinder jetzt sozusagen nicht einem Geschlecht zuzuordnen sind, dann konnten Eltern vorher sagen, so jetzt wird umoperiert in männlich oder weiblich. Dass man sagt, Moment mal, man muss warten und das muss das Kind irgendwann mal selber entscheiden. Und dann muss man nicht sagen, was die Eltern sagen, sondern man muss gucken, wie entwickelt sich das Kind und das muss am Ende selber entscheiden. Das ist früher einfach so gemacht worden, da wird überhaupt nicht drüber geredet. Und das können auch falsche Entscheidungen sein, weil Eltern bestimmtes Empfinden haben. Also da gibt es mehrere Bereiche, wo Regelungsbedarf ist, wo dann sozusagen Rücksicht auf die Person und die darf das entscheiden. Muss auch von der Krankenkasse übernommen werden, war auch nicht selbstverständlich. Und das sind alles so Kleinigkeiten in unterschiedlichsten Ausschuss- und Themenbereichen, wo sowas geregelt werden muss. Mhm.
Aber wenn sich Ihre Partei für oder gegen die Diskriminierung auch einsetzen möchte, warum haben dann viele Parteimitglieder Ihrer Partei, unter anderem auch Sie, im Mai gegen die Aufhebung des transsexuellen Gesetzes gestimmt? Könnten Sie das vielleicht nochmal eben erläutern?
Ja, weil da bestimmte Regelungen waren, das hat nicht ausgereicht.
Zum Beispiel,
wir sind nämlich von den Betroffenen auch angeschrieben worden und wir haben immer eine Debatte, das kann man regeln, damit ist das erledigt und von Betroffenen angeschrieben, das fehlt noch, es war völlig unvollständig, weil wir mehr mit der CDU nicht ausverhandeln konnten. Da hätten noch mehr weitreichende Regelungen rein müssen und die sind da nicht drin gewesen.
Aber wäre es nicht ein Anfang gewesen?
Ja. Das wäre ein Anfang gewesen. Die Debatte kann man immer führen. Das haben wir bei anderen Gesetzen auch, nämlich sozusagen das erste Stück und besser danach oder eben nicht. Aber die Mehrheit bei uns auch in der Fraktion, wir haben uns dafür entschlossen, das ist derartig unzureichend, weil wir würden dann auch den Vorwurf kriegen, wir würden ein unzureichendes Gesetz verabschiedet haben und damit wäre wohl das Thema erledigt. Nee, ist es nicht. Also das ist immer so eine Gratwanderung. Nimmt man dann das Gesetz und sagt so, und bei nächstbietender Gelegenheit wird es erweitert? Oder sagt, das Gesetz ist derartig unzureichend, dass es eher schon peinlich ist und man lehnt es ab und sagt, nee, das müssen wir weiter verhandeln. Und da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, was richtig gewesen wäre, aber die Kollegen, die sich mit den Inhalten, wir haben ja das thematisch alles aufgeteilt, damit beschäftigt haben und gesagt, es ist derartig unzureichend, das hilft nicht ansatzweise und deswegen, wir haben es in unserem Koalitionsvertrag drin gehabt, aber wir haben einige Punkte, die im Koalitionsvertrag drin waren und die eben so unzureichend verhandelt werden konnten, nur mit dem Koalitionspartner so gesagt haben, nee, das läuft schon unter peinlich und unzureichend, da können wir nicht zustimmen. Da gibt es noch so ein paar Gesetze, wo wir gesagt haben, ja, hätte man machen können, wäre der erste Schritt gewesen, aber am Ende muss man sich eingestehen oder würde einem auch selber gesagt werden, was habt ihr denn da für beknacktes Gesetz gemacht oder völlig unzureichend, wie könnt ihr denn da zustimmen? Die Debatte führen wir nämlich dann auch.
Okay. Und die nächste Frage betrifft das Gendern.
Ja.
Was halten Sie persönlich von einem, oder Sie und Ihre Partei, von einem einheitlichen, verpflichtenden Gendern?
Ja, Einheit, also vom Grundsatz Gendern ist okay. Einheitlich Pflicht, verpflichtend, das ist immer die Frage, in welchen Bereichen? In allen Gesetzen, allen Schriftstücken, beim Sprechen und in welchem Rahmen? Das Thema ist noch nicht ausdiskutiert. Dieses Ablehnen, wir haben ja sogar Gesetz von einer Partei, von einer Fraktion gehabt, dass man da komplett drauf verzichten sollte, weil das die Begründung war auch daneben. Auf alle Fälle, die Debatte muss man nochmal führen, aber in welchen Bereichen und wie praktikabel ist das auch? Der Grund, ich denke mal, die Grundidee ist völlig unstrittig, aber wie praktikabel ist es? Wie gehe ich damit zum Beispiel in Schriftstücken um, bei Reden, wenn, dann muss man es auch ganz durchziehen. Und welche Bereiche noch? Nur im Bundestag, nur im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, im Justizbereich. Also es gibt eine riesen Bandbreite, denn dann muss es schon komplett stattfinden. Man kann ja nicht der eine staatliche Bereich gendern und die anderen dann nicht. In welchem Rahmen wird das dann im Bereich Wirtschaft gemacht? Also da müsste man schon eine Ebene finden, wo man das dann sozusagen insgesamt macht. Das heißt nicht, dass man es nicht macht, sondern dass, ich denke, da wird auch eine Lösung zu finden sein. Aber bei vielen wird das auch ein bisschen sehr befindlich gesehen, wie schlimm das wäre oder so. Mal flach halten, das ist nicht schlimm, das ist einfach gerecht und ist auch praktikabel. Bloß da müssen halt noch mehr mitmachen, dass wir das in allen gesellschaftlichen Bereichen in einer bestimmten Ebene auch identisch rüberbringen. Wenn jeder eine unterschiedliche Auffassung vom Gendern hat und immer unterschiedlich argumentativ damit umgeht oder im Alltäglichen, das ist ja völlig durcheinander. Also eine einheitliche Ebene sollte man schon haben und ich finde, einige, die darum debattieren, die sollten sich bei dem Thema auch ein bisschen entspannen.
Okay, dann machen wir jetzt mal einen Sprung zur Rente. Wie möchte die SPD die bisherige Rente reformieren?
Die Rente was?
Die bisherige Rente.
Reformieren.
Ach, reformieren, das letzte Wort hatte ich nicht verstanden. Reformieren. Also erstmal möchten wir sie sichern, dass das Rentenniveau nicht weiter sinkt. Dann haben wir, wie gesagt, mit unserem Koalitionspartner es immer hingekriegt, also sinkt nicht weiter. Und es gibt eine Rentenkommission, wie man das auch weiterhin sichern kann. Alles privatisieren, in Aktien anlegen, da sind schon mehrere andere Länder auch gescheitert. Das ist unclever. Und dass man sozusagen für seine Rente noch was dazu macht, ja, in welchem Rahmen. Aber jetzt grundsätzlich das Rentenniveau gesichert bleibt, nicht weiter sinkt und dass auch die Rentenbeiträge nur bis zu einer bestimmten Höhe steigen. Das ist ja festgeschrieben. So, und jetzt muss man gucken, wie entwickeln sich die Bevölkerungszahlen die nächsten 30 Jahre und vom Kern her wird es ja sein, weniger Bevölkerung, also weniger Menschen werden produktiv tätig, aber die haben sozusagen tendenziell ein höheres Einkommen. Und das kann man dann berechnen, wie wird sich dann eine Rente entwickeln und wie gesichert ist es dann. Und wenn man dann noch die zweiten Varianten hat, die Selbstständigen noch in die Renten rein und, obwohl es so ein kleiner Prozentsatz ist, die Beamten auch noch, dass alle in die Rentenversicherung einzahlen, auch Künstler oder so. Und wenn man dann berechnen kann, was fehlt dann noch sozusagen an der Rente und dann wird sie am Ende staatlich zufinanziert werden müssen.
Also
aber es ist sehr wohl möglich.
Ja. Ja, also möchten Sie quasi eine einheitliche Rentenkasse für alle?
Ja, das ist das Ziel. Bei den Selbstständigen, die haben da eigentlich gar nichts gegen. Gerade in diesen letzten Jahren haben die festgestellt, Da haben sich einige ganz schwer verkalkuliert und gesagt, ach, ich habe eine Firma, ich brauche nicht in die Rente einzahlen und die verkaufe ich dann und davon lebe ich dann. Das hat mehrfach überhaupt nicht geklappt. Im Bereich Kultur, da hatten wir auch mehrere Gespräche, die gesagt haben, ja, so eine normale Rentenversicherung und nicht eine Künstlerkasse wäre auch gut. Und bei den Beamten, da haben die Beamten auch nichts gegen, aber das müssen dann die Kommunen, die Länder und der Bund extra finanzieren. Das, was sie in Anführungsstrichen hoffentlich immer zurücklegen für die Pension der Beamten, das müssen sie dann in die Rentenkasse einzahlen. Das geht, ist so nie gemacht worden. Manchmal sind dann in den Bund und Ländern auch das Geld, was sozusagen angeblich zurückgelegt worden ist, in schwierigen Zeiten alles in die Haushalte reingegangen. Aber dann sagt man so, wir haben für alle eine Rentenkasse und dann weiß man auch, wie sich das Rentenniveau entwickelt. Das ist eine Rentenkommission, die das erarbeitet und das muss immer für die nächsten 20, 30 Jahre sozusagen prognostiziert werden. Das weiß man ja, wie viele Menschen da sind, wie viel arbeitsfähig sind und alle 10 Jahre muss man sozusagen diese Prognosen nochmal überarbeiten. Wenn man vor 10, 20 Jahren gedacht hat, die Bevölkerung wird weniger, und ist aber nicht so, die Bevölkerung wird mehr. Was ja gut ist. Hätten auch mit weniger hingekriegt, aber so ist das nicht. Ja?
Es werden ja nicht nur mehr, es werden ja vor allen Dingen auch mehr Rentner im Verhältnis zu den jungen Menschen. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht unbedingt eine Lösung, in dem nur mehr Leute einzahlen, oder nicht?
Doch, ist schon eine ziemlich große Lösung, wenn mehr Leute einzahlen. Es zahlt ja nicht jeder sozusagen in seinen eigenen Spartopf, sondern die jetzige zahlende Generation zahlt für die Generation, die sozusagen jetzt in Rente ist. Also bei vielen ist ja interessanterweise die Auffassung, ich habe doch so viel eingezahlt. Ja, es war ja aber nicht mein persönlicher Spartopf, sondern ich habe meine Eltern finanziert. Man finanziert immer seine Eltern und Großeltern. Und dieses System ist erheblich in Schieflage geraten, weil eben erheblich mehr Rentner da sind, die länger leben, da freut man sich, die finanziell, sagen wir mal, von Krankenkassen und Ähnliches auch besser versorgt werden. Es gibt mehr Medikamente, bessere Medikamente, es gibt medizinische Hilfen. Ganz früher sind die Rentner mit Ende 60 alle gestorben. Also da war mal einer mit 80 oder so, das war ja schon Leuchtturm. Das war natürlich günstig für die Rentenkasse, die hat ein Plus ohne Ende. Aber jetzt hat sich das gekehrt und dann sagen wir, naja, und dann die Debatten so nach, wer wird dann irgendwann in irgendeinem Alter nicht mehr medizinisch behandelt oder kriegt jetzt keine neue Hüfte mehr oder was? Das kann es ja nicht sein. Und deswegen muss man das anders berechnen und sagen, ja, weniger Menschen, die aber grundsätzlich mehr Geld bekommen als früher, zahlen in die Rentenkassen ein, der Verdienst ist höher geworden, das Bruttosozialprodukt ist höher geworden. Aber es müssen mehr einzahlen und das wären dann eben die Selbstständigen und die Beamten auch. Aber zufinanziert wird in jedem Falle der Staat trotzdem müssen, aus seinem Haushalt. Das macht er aber jetzt schon, das ist jetzt nicht wirklich neu. Und das muss man dann berechnen, in welchem Rahmen die Renten sozusagen prozentual gehalten werden und dann weiß man auch, wie viel Prozent es nicht übersteigen darf, was man in eine Rente einzahlt.